Warum sprechen wir nie über den Tod, obwohl wir doch alle selbst einmal sterben werden? Und wer hört mir zu, wenn meine Beziehung vielleicht mal nicht perfekt ist? Gemeinsam brechen wir Tabus und sprechen darüber. Jede Woche rücken wir ein neues Thema in die Diskussion. Unterstützung bekommen wir von unseren Expertinnen und Experten. Wir sind nicht einfach nur dabei, sondern ganz nah dran. Wir sind Brich und Sprich, ein Podcast der Westfälischen Hochschule.
Hi, ich bin Hannah Kempken.
Und ich bin Laura Borowski.
Und heute sprechen wir über das Thema toxische Paarbeziehungen.
Ja, und nicht nur wir beide sprechen darüber, sondern wir haben auch zwei Expertinnen eingeladen. Wir sprechen zum einen mit Katja Demming, sie ist psychologische Beraterin und Life-Coach.
Und wir haben Nicole Große-Holtfahrt zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und unter anderem ausgebildet in humanistischer und spiritueller Psychotherapie. Gemeinsam sprechen wir über Fakten und klären auf.
Und warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen, hat den Grund, dass wir der Meinung sind, dass man mehr darüber sprechen muss, da Leute, die in einer schädigen Beziehung stecken, wo eben auch viel emotionaler Missbrauch stattfindet, eher nicht darüber reden wollen.
Generell möchten wir, dass das Thema in der Gesellschaft mehr Gehör findet und mehr Aufmerksamkeit und Transparenz bekommt.
Genau, es stellen sich einem nämlich so Fragen wie, warum bleibe ich so lange in einer toxischen Beziehung und woran erkenne ich sie überhaupt? Warum bleibe ich freiwillig unglücklich? Oder wie kann ich einer Freundin oder einem Freund helfen, der oder die jetzt gerade in einer solchen Beziehung feststecken? Und das alles sind die Fragen, die wir heute gemeinsam mit unseren Experten klären wollen.
Dann kommen wir doch erstmal zu dem Begriff der toxischen Beziehung. Das klingt ja erstmal etwas abstrakt.
Ja, also als toxische Beziehung bezeichnet man Partnerschaften, die einem mehr Kraft rauben als Kraft geben. So hat es Katja Demming in ihrem Buch »Raus aus der narzisstischen Beziehung« formuliert. Denn eine toxische Beziehung findet nicht auf Augenhöhe statt, ganz besonders dann nicht, wenn man es mit einem Narzissten als Partner zu tun hat. Der amerikanische Psychotherapeut Dr. Les Carter hat gesagt, zu Liebe gehört auch Vertrauen. Und das ist etwas, was der Narzisst nicht kennt.
Und Vertrauen ist ja ein fundamentaler Wert einer gesunden Beziehung. Und wenn dieser Wert nicht vorhanden ist, dann steht die Beziehung vor ganz vielen Herausforderungen und Problemen. In einer gesunden Beziehung würde man diese Herausforderungen aus dem Weg schaffen können, sei es durch ein Gespräch, eine Diskussion oder auch mal einen Streit, bei dem es vielleicht auch mal knallt, aber dann wieder alles okay ist. Bei narzisstischen Personen sieht das aber etwas anders aus, denn Narzissten wollen Konflikte nicht lösen. Da, wo gesunde Menschen ein harmonisches Miteinander und eine Lösung suchen, fokussieren sich Narzissten darauf, dass der Konflikt weiter anschwillt und köchelt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie benötigen. Das sagt Marie Schmoll, sie ist YouTuberin, Coachin und Healthcare-Expertin.
Ja, und leider ist es schwer für jemanden, der an so einen toxischen Partner geraten ist, sich wieder von ihm zu lösen. Und das führt dazu, dass man vieles über sich ergehen lässt und meist gar nicht wahrhaben möchte, dass einem diese Beziehung gerade nicht gut tut. Und genau darüber werden wir nun ausführlich mit unseren beiden Expertinnen reden und aufklären.
Jetzt sprechen wir mit unserer ersten Expertin, nämlich Nicole Große-Holtfahrt. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat eine Praxis in Rasfeld. Und Nicole hat sich bereit erklärt, mit uns über das Thema toxische Paarbeziehungen zu sprechen. Nicole, danke, dass du heute da bist und mit uns über das Thema redest. Willst du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Und ich bin Nicole Große-Holtfahrt. Ich komme aus Rasfeld. Ich bin dort als Therapeutin tätig in eigener Praxis. Und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ja, freue mich heute mit euch über das Thema zu sprechen, toxische Paarbeziehung.
Genau, toxische Paarbeziehung. Was ist das überhaupt? Was würdest du dazu sagen können?
Ja, toxische Paarbeziehungen, das sind Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe stattfinden und ja, wo einer der beiden Partner giftig ist im Verhalten. Also nicht der Mensch an sich ist giftig, aber das Verhalten, was der Mensch an den Tag legt in der Paarbeziehung, wie er mit dem Partner umgeht, das ist giftig oder vergiftend sozusagen. Und da ist es ratsam, sobald man das merkt, das wirklich auch anzusprechen, wenn man kann. Oder aber auch zu sagen, oh wow, was passiert mir hier, ich brauche Hilfe. Dass man da ganz schnell versucht, auf Augenhöhe eine Balance wiederzufinden. Also toxische Beziehung, das ist ein ganz breites Spielfeld im Paarbereich. Das kann mit Gewalt, mit Stalking, mit Kontrolle, mit Missbrauch auch stattfinden. Und das sind schon fast strafrechtliche Bereiche, in die es reingehen kann. Ne? Toxisches Verhalten in der Paarbeziehung kann auch sein, dass derjenige dich erstmal mit Lovebombing sozusagen überschüttet. Das werdet ihr kennen. Es gibt so Menschen, die, ja, wenn ihr verliebt seid, die alles für euch tun, die das in schillernden Farben sozusagen eure Beziehung ausmalen und Geschenke mit Geschenken überhäufen und ja, den Himmel auf Erden halt einfach für euch ausbreiten. Ne? Und plötzlich ist es ganz anders, dass diese Menschen dann irgendwie nicht mehr erreichbar sind. Und das ist auch zum Beispiel was in einer toxischen Beziehung. Ein Partner kann dir alles versprechen und im nächsten Moment sagt er alles wieder ab, meldet sich nicht, ist nicht erreichbar. Ihr habt eine Beziehung, ihr wohnt zusammen und er kommt nicht abends nach Hause. Ja, all das kann toxisches Beziehungsverhalten sein.
Du hast auch gerade gesagt, dass wenn man das merkt, dann schnell was unternehmen sollte. Woran erkenne ich denn gerade, dass hier was nicht stimmt oder dass ich etwas unternehmen sollte, also dass es vielleicht toxisch ist? Gibt es da bestimmte Warnzeichen?
Ja, am Anfang einer Beziehung ist es ja häufig so, wir sind total verliebt. Und da schalten wir auch vielleicht nicht alle unsere Warnsignale, die da kommen, an und denken uns, ach ja, okay, vielleicht ist das jetzt gerade so oder ich bin empfindlich. Also jemand versetzt mich ständig am Anfang oder ich habe ein komisches Bauchgefühl und ich bin mir nicht sicher. Und irgendwie, ja, möchte ich aber mit diesem Menschen, weil er mir ja auch was gibt, irgendwelche Bedürfnisse befriedigt er einfach in Form von, ach, ich habe total viel Spaß mit dem oder der ist so liebevoll. Oder ich habe dann ein Sicherheitsgefühl mit diesem Menschen. Und aber auf der anderen Seite ist es dann so halt, wie gesagt, du wirst sitzen gelassen oder du hast ein Gefühl im Bauch, das dir sagt, irgendwie stimmt hier was nicht. Und dem solltest du vertrauen, du solltest dir vertrauen. Und aber weil du das unbedingt willst, du willst diese Beziehung, du willst diese Sicherheit, die derjenige dir gibt, wirfst du einfach deine Impulse sozusagen beiseite und denkst dir, ach komm, ja, und das wird bestimmt noch anders. Und schon ist man in so einer Abhängigkeit drin und das passiert recht schnell, gerade am Anfang, wo wir nicht so kritisch sind und wo wir einfach das ja wollen. Wir wollen ja diese Beziehung. Das ist ja ein Hormonrausch auch, ne, wenn wir verliebt sind.
Also wenn ich dann merken sollte, dass meine Freundin vielleicht in einer toxischen Beziehung momentan ist, wie kann ich da denn gut handeln oder mich verhalten? Und wenn ich merke, dass sie vielleicht immer mehr von mir isoliert wird, wie kann ich da als Freundin agieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als allererstes würde ich dir empfehlen, deiner Freundin mit Offenheit einfach zu begegnen und das Thema vorsichtig anzusprechen und nicht zu sagen, ich habe da Ratgeber gelesen oder dein Verhalten verändert sich, ich habe da gerade einen Podcast gehört, kann das sein, dass das bei euch so ist? Isoliert dich dein Freund? Vorsicht, da ist es wirklich ratsam, dass du sie fragst, wie geht's dir in der Beziehung? Was erlebst du mit deinem Partner? Fühlst du dich da glücklich? Und wie stehst du zu ihm? Und wie ist denn das Verhalten? Was macht ihr? Und ich habe den Eindruck, du hast weniger Zeit für mich. Woran liegt das? Ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Fällt dir das auf, dass wir gar keine Zeit mehr füreinander haben? Oder also so ganz locker in das Gespräch zu kommen und ihr nicht einen Vorwurf zu machen oder also mit Ich-Botschaften auch zu reagieren und zu fragen, wie geht's dir? Mir geht so und so damit. Merkst du das? Ne? Weil das ganz schwierig ist zu sagen, ich habe das Gefühl, du bist mit einem Narzissten zusammen und kann das sein, dass du irgendwie von ihm isoliert wirst oder kann das sein, dass er dich sehr vereinnahmt, dann wird sie wahrscheinlich eher sagen, oh, ich liebe diesen Menschen, ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass das komisch ist, aber das würde sie erstmal nicht zugeben wollen. Das heißt, Menschen, die in so einer toxischen Beziehung leben, versuchen diese Beziehung ja auch auf eine gewisse Art und Weise zu schützen, weil sie auch was Schönes in dieser Beziehung ja empfinden oder das bekommen, was sie brauchen, wie zum Beispiel eine Sicherheit, was wir am Anfang ja schon hatten, das Thema. Die versuchen dann, ihre Beziehung zu schützen und die denken sich häufig, die Betroffenen, ah ja, wenn ich das jetzt noch so und so lange mache oder dann wird sich derjenige vielleicht ändern oder ich kriege das noch irgendwie hin.
Dass es wieder so wird, wie es am Anfang
genau,
war, in der Lovebombing-Phase.
Genau. Und das liegt vielleicht an mir. Und da kommt es ja auch dann, dass derjenige einfach verunsichert wird, ne? Oder verunsichert ist. Und auch da ist er unsicher in der Beziehung, aber er würde diese Beziehung erstmal auf jeden Fall schützen vor dir als gute Freundin, auch wenn du fragst, sag mal, kann das sein, dass du da in einer toxischen Beziehung gelandet bist, dann wird diese erstmal wahrscheinlich sagen, nö.
Ist das so, dass das Selbstwert viel weniger dann wird in der Beziehung mit einem toxischen Partner?
Ja. Ja, also das ist wirklich so, dass der Selbstwert extrem leidet. Und ja, die Menschen werden wirklich verunsichert. Häufig ist das ja das Thema Gaslighting, ne?
Genau, das Schlagwort, das wir auch gefunden haben bei den Warnzeichen, das Gaslighting.
Genau, das ist ja letztendlich, ist das in so einem Thriller begründet, amerikanischer Thriller. Da ist es dazu, um die Leute wahnsinnig zu machen. Das ist ein Mann, der einer Frau, wo eine Laterne so flackert, abspricht, dass ihre Wahrnehmung richtig ist. Also sie sagt, die Laterne flackert und der Mann sagt, nein, nein, die flackert nicht. Und letztendlich kommt daher dieses Gaslighting. Das ist sowas, jemand in den Wahnsinn treiben. Mhm. Und das passiert in einer toxischen Beziehung auch sehr häufig, dass der Partner die Wahrnehmung so verändert, wenn man mit einem Narzissten zum Beispiel zusammen ist. Und es ist so, dass er unheimlich gut dir klar machen kann, dass du gar nicht mit ihm in der Beziehung bist, dass du irgendetwas falsch verstanden hast. Mhm. Und das verunsichert dich halt einfach, ne? Weil ihr ja in Beziehung seid. So, und der kann dich wegschieben und dir sagen, nee, das hast du falsch verstanden. Also klar, wir haben hier eine nette Situation gerade, aber in der Beziehung sind wir nicht. Und das ist, also Gaslighting ist wirklich eine Verunsicherung der Person, der Wahrnehmung. Und die Person wird zunehmend immer unsicherer und fragt sich, ist das jetzt meine Sichtweise auf die Dinge? Liege ich da richtig? Was passiert hier? Und das kann in ganz vielen Dingen, kann sich das auswirken, dass derjenige unsicher wird.
Ja, das hört sich für mich total krass an. Also, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass ein Mensch ja in der Lage ist, so eine Wahrnehmung einfach zu verändern und das auch bewusst tut. Das klingt
nach Manipulation.
Auch nach einem, ja, nach Manipulation, nach einem Warnzeichen auf jeden Fall und ist da ja auch eigentlich schon eine Grenzüberschreitung, zumindest was den mentalen Aspekt angeht.
Und das wollte ich eigentlich gerade am Anfang erzählen, dass nicht ja alles toxische Beziehungen sind, was man denkt, was toxische Beziehungen wären, ne? Toxische Beziehungen sind im Moment in, irgendwie, habe ich das Gefühl.
Gesprächsthema überhaupt,
ja. Es kommt überall vor. Es gibt ganz viele Podcasts dazu, die sich verschieden an das Thema nähern. Das, als ihr mich angesprochen hattet, hatte ich mich kurz damit befasst, gibt es da überhaupt schon was an Podcasts? Und war erstaunt, wie viel es dazu gibt, wie viele Literatur es mittlerweile dazu gibt, dass es in den letzten 10 Jahren so mega Hype geworden ist. Und das verleitet natürlich so dazu zu sagen, das ist eine toxische Beziehung, das ist ein toxisches Verhalten oder ich bin Opfer geworden einer toxischen Beziehung eines toxischen Mannes. Und häufig ist es auch so in Beziehungen, dass mal das Wort fällt, du bist toxisch, dein Verhalten ist toxisch. Wir alle haben ja Anteile, die auch mal giftig sein können. Und die Frage ist, wie viel hält so eine Beziehung aus? Wie gesund sind die beiden Teilnehmer dieser Beziehung, das Paar? Wie gut können sie ihre Emotionen regulieren? Wie weit sind sie im Reifeprozess? Wir werden ja erwachsen, ne? So immer erwachsener, dadurch, dass wir mehr Verantwortung übernehmen und auch in der Beziehung übernehmen. Und in einer toxischen Beziehung ist es häufig so, dass es ein Riesengefälle gibt. Da ist der eine bedürftig, mag nicht gerne Entscheidungen treffen zum Beispiel und hat das auch von zu Hause her als Rollenbild vielleicht so vorgelebt bekommen und sucht eigentlich so einen Partner, der für ihn alles entscheidet. Und da kann es dann halt vorkommen, dass das dann dass das eine toxische Beziehung wird, dass der eine alles übernimmt und dem anderen sozusagen die Entscheidungen abnimmt. Der fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise darin wohl, aber er kommt nicht in sein Potenzial, in seine Kraft, in sein Erwachsenwerden, in seine Reife und kann das gar nicht ausentwickeln. Also da ist echt was in Nicht-Balance, das ist unausgeglichen, da ist der eine sozusagen stärker. Und das kann jetzt das muss nicht unbedingt eine toxische Beziehung sein. Ne? Das kann für die beiden in Ordnung sein. Und toxisch wird es ja dann, wenn Grenzüberschreitungen hinzukommen, also emotionale Gewalt, Abhängigkeiten, emotionale Abhängigkeiten, Lügen, Stalking, Gaslighting. Manchmal ist es so, dass toxisches Verhalten auch sein kann, dass ich nach einem Streit mit dir als Partner wochenlang nicht rede. Und das ist sowieso ein, ich beweise es dir jetzt mal, oder das ist giftig einfach, wenn der andere nicht die Möglichkeit bekommt, nur weil derjenige halt einfach vielleicht verletzt ist oder irgendwo durch getriggert wurde, sauer wird, wütend wird und es nicht ausdrücken kann, ihn einfach zu schneiden. Ne? Das ist einfach giftiges Verhalten.
Und laut einer Studie der Online-Partnervermittlung Parship war jede dritte Person in Deutschland bereits in einer toxischen Beziehung. Also nimmst du das jetzt von deinen Klienten her auch so wahr? Also sind da viele Menschen, die zu dir kommen, die halt auch irgendwie in einer toxischen Beziehung stecken, wo du halt denkst, okay, das ist ganz, ganz giftig, das tut der Person nicht gut, es wäre vielleicht besser, wenn diese Person halt den Partner loslassen würde?
Ja, also ob es jede dritte Person ist, kann ich gar nicht sagen, weil zu mir kommen ja Leute, die Rat suchen, die Hilfe suchen, die sich sogar vielleicht befreien möchten, die schon die Entscheidung getroffen haben, zu gehen, aber noch nicht die Kraft haben, es wirklich zu tun. In dem Moment, ja, wenn du dich entscheidest zu gehen, muss irgendwas anderes, du selber, so wichtig werden, dass du sagst, ich kann in dieser Beziehung nicht mehr existieren. Es tut mir nicht gut. Und es ist für mich eine bessere Aussicht, mein eigenes Leben zu führen. Und das kostet richtig viel Mut. Und zu mir kommen halt die Leute, die dann wirklich leiden, psychosomatische Beschwerden haben, die einen massiven Selbstwertverlust haben. Und ich kann nur sagen, dass es im Moment mehr wird von Personen, die kommen, die sich befreien möchten aus toxischen Beziehungen. Und ich habe auch das Gefühl, es wird sichtbarer, das Thema toxische Beziehungen. Ja, es wird einfach sichtbarer. Und wahrscheinlich ist es das Gute, dass es in den Medien sehr viel aufbereitet wird gerade und vielleicht auch die letzten 10 Jahre das Thema einfach mehr besprochen wird und aus der Nische herausgeholt wird.
Gibt es denn generell eine Chance, dass eine toxische Beziehung ja sozusagen heilbar ist oder dass es da irgendeine Lösung für gibt? Oder gibt es da keine und man sollte eigentlich aufpassen, dass man so schnell wie möglich von dem toxischen Partner eben wegkommt durch zum Beispiel die Trennung?
Also als allererstes würde ich empfehlen, wenn dir klar ist, du bist in einer toxischen Beziehung und du liebst diese Person, und sprich denjenigen drauf an und guck, wie er reagiert. Vielleicht nicht inhaltlich nach dem Motto, du bist toxisch, sondern sprich ihn darauf an, wenn wir miteinander diskutieren, ist das überhaupt nicht möglich, dass ich mal meine Standpunkte hier vertrete? Warum ist das so? Oder wenn derjenige zum Beispiel ständig fremd flirtet und du bist dabei und kriegst es mit und sagst ihm, das verletzt mich wirklich. Das ist für mich total erniedrigend, wenn du das machst. Und guck dann, wie reagiert derjenige? Reagiert derjenige so, dass er dir sagt, wow, das wusste ich nicht, das tut mir leid, ich achte drauf das nächste Mal. Oder bitte sprich mich an, wenn ich wieder dieses Verhalten an den Tag lege, was dich verletzt. Dann würde ich dir raten, dann hat die Beziehung eine Chance. Dann ist es so, das ist mal toxisches Verhalten, aber das ist keine toxische Beziehung. Sondern, wie gesagt, es gibt bei jedem so Punkte, wo er dem anderen vielleicht nicht gut tut oder auch mal giftig sein kann. Und einen gewissen Grad hält eine Beziehung das auch aus. Aber wenn es darüber hinausgeht und du deinen Partner darauf nicht ansprechen kannst, wenn es wiederholt vorkommt, dann merkst du selber in dir, wie die Distanz zu diesem Partner immer größer wird, statt die Liebe oder das Vertrauen. Wenn du ihn nicht darauf ansprechen kannst, wird es wenig Sinn haben, dass er mit dir zum Beispiel sich beraten lässt bei einer Paartherapeutin oder beim Paartherapeuten. Dann wird es wenig Sinn machen, überhaupt irgendwie zu gucken, wie können wir eine Beziehung gestalten. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es so, dass ich dir sagen würde, nimm deine Beine in die Hand und laufe. Und versuche, da möglichst gut rauszukommen und hole dir Hilfe. Einen Ansprechpartner, mit dem du darüber reden kannst, und teile dich mit, auch über deine Ängste und Sorgen und dass du Zweifel hast, dass es vielleicht an dir liegen könnte. Und Anlaufstellen gibt es da, ja, als Hilfetelefon zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Männer, das gibt es ja auch, ne? Also unter Umständen sind ja auch Frauen toxisch und manipulieren Männer. Die brauchen dann auch Hilfe und für die ist es wahrscheinlich unheimlich schwer, das zuzugeben, dass sie in so eine Beziehung geraten sind und dass sie da emotional verstrickt und abhängig sind, weil häufig sie ja weniger noch darüber reden als wir Frauen jetzt. Wir sind ja hier Frauen in der Runde und wir sind einfach emotionaler anders aufgewachsen und in unseren Rollenbildern gefestigt, ne? Dass wir über Gefühle reden können, das ist erlaubt, oder, ne? Also Frauen reden über Gefühle, Männer ja eher weniger. Und also da gibt es auch noch die Möglichkeit, die Telefonseelsorge anzurufen, wenn man in Not ist, und mit denen Gespräche zu führen. Das ist kostenlos, diese Beratungsstellen. Und ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, zum Coach, zum Lebensberater, zum psychologischen Berater oder zum Therapeuten zu gehen. Die Möglichkeit. Holt euch Hilfe, wenn ihr da seid.
Ja, auf jeden Fall. Also ist auch nochmal sehr wichtig, die Stellen zu kennen. Ja, Nicole, auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst. Wir haben sehr viel Spannendes und sehr viel Neues über das Thema erfahren. Und ja, wir hoffen, dass wir vielleicht ein paar Leuten helfen konnten und zur Aufklärung beitragen konnten. Und da hast du auf jeden Fall ganz viel zu beigetragen. Deswegen nochmal Dankeschön für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Das hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auch jetzt über das Feedback. Danke.
Ich finde, Nicole hat das hier sehr gut auf den Punkt gebracht. Auch was das Thema angeht, dass ja nicht jede Beziehung, in der es gerade mal nicht so gut läuft, nicht gleich auch eine toxische ist. Sondern dass in einer toxischen wirklich viel Schlimmes passiert. Und wenn man beispielsweise an einen Narzissten geraten ist, dann sollte man die Beine in die Hand nehmen und laufen.
Ich finde auch, dass die Message rüberkam, dass man sich als betroffene Person nicht alleine fühlen muss. Auch wenn das in dieser Situation bestimmt total schwer ist und man denkt, keiner könnte einen in dieser Lage verstehen. Aber es gibt Hilfs- und Beratungsangebote, die gut sind, um aus der toxischen Beziehung rauszukommen. Aber dass es auch wichtig ist, selbst ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und mit guten Freunden oder Familie darüber spricht. Vielleicht kann man durch das Gespräch auch schon ein paar Sachen bzw. ja, die nächsten Handlungsschritte klären, und wirklich gute Freunde würden auch versuchen, bei dieser Thematik Verständnis aufzubringen und weiterzuhelfen und auch das Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen zu stärken. Also wenn eine Freundin oder ein Freund zu mir kommen würde und mit mir über Probleme in der Beziehung sprechen möchte, dann würde ich versuchen, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln irgendwie zu helfen und zu unterstützen.
Ja, genau. Und wenn ihr jetzt halt vielleicht gerade das Gefühl habt, ihr seid alleine und ihr habt gerade vielleicht niemanden aus der Familie oder Freunden, mit denen ihr reden könntet, dann würde ich aber sagen, wendet euch an die Hilfsprogramme und die Beratungsprogramme oder lest ein paar Ratgeber. Vielleicht hilft das ja manchmal auch schon.
Ja, genau. So oder so, ihr müsst da nicht alleine durch.
Jetzt haben wir noch Katja Demming zu Gast bei uns. Katja war selbst lange Zeit in einer Beziehung mit einem Narzissten. Dann hatte sie einen mentalen Breakdown und hat irgendwann gemerkt, dass sie sich in einer toxischen Beziehung befindet. Und heute hilft sie selbst, Menschen dabei zu erkennen, wenn sie sich in einer toxischen Beziehung befinden. So, ja, hallo Katja, schön, dass du heute da bist.
Hallo Laura, hallo Hanna, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, heute in eurem großartigen Podcast zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir uns heute zusammensetzen können und über das Thema toxische Paarbeziehungen reden können. Und ja, da bist du heute bei uns zu Gast im Podcast als Expertin in diesem Thema. Und wie kam es denn dazu, dass du zur Expertin wurdest?
Ich glaube, das Leben hat mich zur Expertin gemacht, weil ich in meinem Leben viel mit toxischen Menschen zu tun hatte, früher in meinem früheren Leben, mit Narzissten überwiegend. Was ich meines Erachtens rückblickend daraus erklärt, dass ich in einer schon sehr liebevollen Familie groß geworden bin, aber überwiegend einen Vater hatte, der sich um sich selbst gekümmert hat. Diesen Vater, den wir uns als Kinder alle wünschen, der mal fragt, hey, wie geht's dir und wie war es in der Schule und warum bist du traurig, den hatte ich nicht. Ich hatte eher einen abwesenden Vater, der sich wenig für mich interessierte. Und ich glaube, das hat eine Wunde in mir hinterlassen, die, wie wir so oft, viele Menschen versuchen halt, diese Kindheitswunden in den darauffolgenden Beziehungen zu heilen. Und so habe ich es halt auch gemacht. Und ich wollte dann in meinen partnerschaftlichen oder Männerbeziehungen später Männer haben, die mich eben sehen, die sich für mich interessieren und ja, die mich eben nicht ablehnen. Und ja, zu 100% suchen wir uns alle aber immer genau diese Menschen aus, die ähnlich sind, in meinem Fall wie mein Vater, weil ja nur so ein Mensch vom Kopf her diese Wunde heilen kann. Und somit habe ich mir auch wieder eher Männer ausgesucht mit hohen narzisstischen Anteilen, die sich sehr um sich selbst gedreht haben, die immer nur nach ihrem Wohl geguckt haben, die ihren Hobbys gefrönt haben, die mich nicht gesehen haben, die sich nicht für mich und meine Bedürfnisse interessiert haben. Und ja, und so kam es, dass ich zuerst in eine Ehe gerutscht bin mit einem Arzt, der natürlich sehr erfolgreich war und wo das ganze Leben sich um seinen Beruf drehte und er auch immer quasi in dieser anerkannten Rolle als Arzt gesehen werden wollte, was auch bedeutet, ich kümmere mich nicht um Haushalt, ich kümmere mich nicht um Kinder und meine Frau kommt auch irgendwann ganz weit hinten. Und gleichzeitig haben narzisstische Personen häufig auch ein verringertes Selbstwertgefühl und holen sich sehr, sehr viel Bestätigung in außen, entweder über den Beruf oder, wie bei mir, auch über Affären. Das heißt, es waren immer parallel auch irgendwelche anderen Damen in meinem Leben. Und das erste Mal ist es mir aufgefallen, als ich im 7. Monat schwanger war. Und ja, da hat er sich dann besonnen und ist zurückgekommen. Und ich habe gesagt, noch einmal, dann bin ich weg. Und ja, dann hat sich das noch einmal wiederholt. Und dann habe ich auch gemerkt, dieser Mann tut mir nicht gut. Und ich bin jetzt 33 Jahre alt, habe 2 Kinder. Und wenn er das jetzt dreimal mit mir gemacht hat, dann wird er es auch wieder machen. Und dann habe ich das mein Leben lang. Und dann habe ich mich getrennt. Und dann kam ich an den Meister der Narzissten. Also, ich glaube, wenn wir die Aufgaben nicht verstehen, die uns das Leben aufgibt, dann dürfen wir richtig, richtig lernen. Und es wird von Mal zu Mal schmerzhafter, weil der Mensch leider nur unter Leid und Schmerz lernt. Und da ging es dann wirklich so klassisch, wie es im Buch steht. Ich wurde abgelehnt, ich wurde abgewertet, ich wurde nicht gesehen. Auch da waren andere Frauen im Spiel. Und ich habe mich immer mehr angepasst, untergeordnet, versucht, keine Fehler zu machen. Und ja, am Ende war es tatsächlich so, dass ich meine Identität komplett aufgegeben hatte, nur um ihm zu gefallen, um seine Liebe irgendwie zu bekommen, wo ich aber ganz vergeblich hinterhergerannt bin. Und dann gab es so einen Schnittpunkt, wo ich ziemlich krank geworden bin und ja, ins Krankenhaus musste zu einer Not-OP und bei dieser Not-OP gemerkt habe, dass dieser Mann einfach gar nicht für mich da ist, weil während ich operiert wurde, ist er in den Skiurlaub gefahren, hat mich nicht einmal besucht im Krankenhaus, war nicht für mich da, hat mir nur sonnige Bilder von Skipisten geschickt und ich lag da und ja, war so völlig auf mich allein gestellt. Und da gab es so einen magischen Moment in meinem Leben, wo ich in diesem Krankenhausbett lag und mal wieder total traurig darüber war, dass ich da völlig alleine lag. Und ich mich gefragt habe, Mensch, warum gerate ich immer wieder an Menschen, die mich belügen, die mich betrügen und die mich nicht sehen und abwerten? Und dann war das so, als wenn von oben aus der Zimmerdecke eine Stimme mit mir sprechen würde, die dann gesagt hat, Katja, weil du dich belügst und weil du dich betrügst und weil du dich nicht siehst und weil du dich ablehnst und abwertest. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich mich selber komplett aufgegeben habe für diese Männer und dass ich überhaupt mich nicht mehr, meine Bedürfnisse im Fokus hatte. Und an dem Moment war mir klar, dass ich irgendwas ändern musste. Ich wusste noch nicht wie und ich wusste noch nicht was, aber ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Und dann begann so eine Reise, wie zu mir selber quasi, wo ich mich selber wiedergefunden habe, wo ich meine Identität wiedergefunden habe. Ich habe das auch mit therapeutischer Hilfe gemacht. Ich war ein Jahr in Therapie. Und damals habe ich gedacht, wieso gibt es niemanden, der mir in so einer Situation helfen kann, mir erklären kann, was Narzissten sind, was Narzissmus ist, wie man damit umgeht. Wieso gibt es niemanden, der mir sagt, ich nehme dich jetzt an die Hand und zeige dir, wie du da rauskommst. Ich unterstütze dich, ich helfe dir, ich bin für dich da. Und zwar ist es einfach so, dass wenn wir uns von toxischen Menschen trennen, das nicht vergleichbar ist mit einer, sag ich mal, gesunden oder normalen Beziehung, sondern es gibt so viele Spielregeln, die wir zu beachten haben. Und nachdem es mir besser ging und ich widerstand, habe ich mir überlegt, so, das möchte ich für andere Menschen sein und den anderen Menschen geben. Und dann bin ich aufgestanden und habe eine Ausbildung als psychologische Beraterin gemacht und habe dann quasi eine eigene Coaching-Praxis gegründet. Und so ist mein Lebensthema quasi ein bisschen meine Berufung geworden. Und ich glaube, rückblickend auch, ich musste den ganzen Schmerz allein, damit ich heute die Arbeit machen kann, die ich mache. Und so wurde ich zur Expertin für toxische Beziehungen.
Wow, ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Eine krasse Geschichte, dass da wirklich so viel hintersteckt, dass du dich da also auf diesem Weg so mit dem Thema beschäftigt und befasst hast und zur Expertin wurdest und jetzt auf jeden Fall auch anderen Menschen auch mit deiner Erfahrung helfen kannst.
Aber warum ist das denn eigentlich so, also dass man so lange dann da drin stecken bleibt in der Beziehung? Also wo ist die Ursache, dass man sich so selbst verliert?
Ja, das liegt meistens an der sogenannten Love-Bombing-Phase. Also eine toxische Beziehung hat drei Phasen. Und die erste Phase ist die sogenannte Love-Bombing-Phase. In dieser Phase versucht der neue Partner oder die neue Partnerin, den anderen für sich zu gewinnen. Und der Narzisst, also Narzissmus, gilt ja noch als Persönlichkeitsstörung und man sagt, dass die Narzissten innerlich total leer sind und keine eigene Persönlichkeit haben. Deswegen ist es ja eine Persönlichkeitsstörung. Und in dieser Love-Bombing-Phase fangen sie an, einfach deine Persönlichkeit zu übernehmen. Also sie spiegeln dich, sie sind super affin zu sehen, was magst du, wo sind deine Interessen, was ist dir wichtig. Was isst du gerne, welchen Sport machst du gerne, wofür interessierst du dich oder welche Hobbys hast du, ne? Und dann fangen sie dir an, ganz subtil zu sagen, oh, ich habe auch schon immer gerne Volleyball gespielt, so wie du, und ja, ich interessiere mich auch für Tierschutz, so wie du, und mir ist auch Treue, Nähe, Respekt ganz wichtig, wie dir, ja, und dann schaffen sie binnen Sekunden eine ganz, ganz enge Bindung aufzubauen. Und ich sage immer, es ist zu schön, um wahr zu sein, beschreibt eigentlich die Love-Bombing-Phase. Ne? Ganz viele Klientinnen oder auch mir ging es so, dass ich gesagt habe, ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt wie in diesem Moment bei diesen Menschen. Ja? Und wir waren seelenverwandt und ich wusste, das ist der Mann, den will ich heiraten, mit dem will ich alt werden, mit dem will ich Kinder kriegen. Und weil das alles so gut matcht, ist man auch ganz schnell bereit, weit zu gehen. Und ein Narzisst versucht eben dann auch die Bindung so schnell aufzubauen, indem er sagt, so, und jetzt ziehen wir zusammen und jetzt kriegen wir Kinder oder wir heiraten. Schon nach wenigen Monaten versucht er das in den Ring zu werfen. Und das Opfer oder das Gegenüber ist ja so geflasht von dieser tiefen Liebe, die es spürt, dass es sich zu gern und zu schnell einfach darauf einlässt. Und oftmals ist es aber so, dass wenn die Narzissten ihren Partner, ihre Partnerin safe haben, dass sie dann anfangen, ihre Maske abzunehmen und wieder so sind, wie sie eigentlich sind. Und da sie in ihrem inneren Selbstwert eher, die meisten, es gibt auch andere, aber die meisten sind eher geschwächt, versuchen sie dann wieder ihre Grandiosität, herauszuzeigen. Sie wollen überall der Beste sein, sie wollen überall stehen. Deswegen machen sie andere klein, werten sie ab, nörgeln an ihnen herum, streiten viel, diskutieren viel, hat aber nie irgendeine Folge. Ja? Sie beuten Menschen aus, sie stellen Regeln auf, an die sie sich nicht halten. Sie isolieren ihren Partner und das passiert alles in der zweiten Phase, in der sogenannten Abwertungsphase. Und als Partner denkst du da am Anfang so, huch, das war jetzt aber nicht so nett. Ach nee, aber der liebt mich ja so sehr. Und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das. Und dann ist das so ein schleichender Prozess. Aber der neue Partner erinnert sich immer an die Lovebombing-Phase und sagt, nee, aber wir haben uns ja mal so sehr geliebt, da kommen wir bestimmt wieder zurück, wenn ich nur keine Fehler mehr mache, wenn ich mich so verhalte, wie der Narzisst das von mir möchte. Und dann fangen die an, sich anzupassen, unterzuordnen, keinen Stress mehr zu machen. Ganz oft wird das so wie so ein Tanz auf Eierschalen beschrieben, weil man genau versucht zu wittern, was der andere gerade braucht und möchte und ihm das zu geben. Aber egal, wie sehr man sich anstrengt, man macht es niemals richtig. Und darüber werden die Partner häufig auch psychisch und physisch krank. Und dann kommt in der dritten Phase, also damit machen sie, wenn sie sich krank sind, machen sie sich natürlich unattraktiv. Ne? Der Narzisst fühlt sich bewundert und findet die Beziehung langsam anstrengend. Und dann versucht er eben, sich neue Opfer zu suchen. Und er geht nach außen und fängt irgendwelche Affären, Beziehungen oder was auch immer an, in der er aber wieder seine Maske aufsetzen muss, sich wieder anstrengen muss, was erstmal viel Arbeit kostet. Ne? Und zu Hause in seiner jetzigen Noch-Beziehung fängt er langsam an, die Partnerin wegzuwerfen. Die dritte Phase ist die Wegwerfphase, so nach dem Motto, ist mir egal, wie es dir geht, ist egal, was du machst, du bist einfach nur noch, darf man Scheiße im Podcast sagen, du bist einfach nur noch schlecht, ja. Und ich glaube, manche Dinge muss man einfach auf den Punkt bringen, weil so ja. fühlt sich das für das Gegenüber einfach an. Ne? Man fühlt sich einfach nur noch total falsch, nicht gut genug, total ungeliebt und fragt sich die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht, dass er nicht mehr zu mir so ist wie in der Lovebombing-Phase. Und Narzissten geben auch immer die Schuld ans Gegenüber ab, ja, also sie sind an nichts schuld, wenn du nicht dies und das gemacht hättest, würden wir hier jetzt nicht sein, ja, und dadurch versucht der Partner oder die Partnerin, sich immer alle Schuld zuzuschieben und fühlt sich natürlich immer kleiner, immer ohnmächtiger, immer schwächer und immer mieser einfach auch, ne, und dann irgendwann kommt halt raus oder ist halt klar, dass der Partner eine neue hat und dann geht er. Oder er provoziert, weil er nämlich sehr ungern Schluss macht, so lange und so offensichtlich, dass der Partner dann sagt, so und jetzt bis hier noch nicht weiter und jetzt ist Schluss. Ja, und dann kommen die Ex-Partner, die Frauen und Männer dann zu mir und dann fange ich an, quasi zu spiegeln, dass es nicht ihre Schuld ist, dass es mit der Nächsten genauso passiert und mit der Vorgängerin war es auch so. Und das ist aber sehr, 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 sehr schwer für die Menschen zu begreifen, weil sie so über die Jahre konditioniert wurden von dem Narzissten, dass sie einfach nur das glauben, was er gesagt hat.
Genau, das heißt also, wenn ich jetzt in einer Beziehung mit einem Narzissten feststecke, dass es da dann jetzt auch keinen Weg gibt, irgendwie die Beziehung noch zu retten, weil so ein Mensch, damit ist das nicht möglich, eine gesunde Beziehung zu führen?
Das werde ich natürlich super oft gefragt, weil die wollen natürlich alle nicht gehen und denken, wenn ich irgendwas richtig mache oder mich irgendwie richtig verhalte, dann klappt das schon mit dem. Ich kann das nicht so pauschal beantworten, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie hoch sind die narzisstischen Anteile in den Menschen. Und es gibt natürlich auch Männer und Frauen, die gar nicht so hohe narzisstische Anteile haben und mit denen kann man vielleicht, je nachdem, wie leidensbereit dann auch wieder der Partner ist, aber schon noch neue Beziehungen auf Augenhöhe führen. Ja, aber je höher der narzisstische Anteil ist und je mehr ich leide, desto weniger ist natürlich eine Beziehung möglich. Und ich persönlich muss sagen, die Frauen und Männer, die zu mir kommen, die kommen immer mit einem hohen Leidensdruck. Und da würde ich immer empfehlen, wenn ich mir die Geschichten anhöre, zu gehen, Weil das weiß man, da sind sich alle Psychologen und Psychoanalytiker einig, dass Narzissmus nicht heilbar ist. Das heißt, meistens gehen sie gar nicht in eine Therapie, weil dann würden sie ja eben mit ihrem schwachen Selbst konfrontiert werden. Also sie würden merken, dass sie doch nicht so grandios sind. Dem wollen sie sich natürlich nicht aussetzen. Aber selbst wenn sie in Therapie gehen würde, und hier spreche ich von 2 bis 3 Mal die Woche über 5 Jahre, würde man wahrscheinlich nur ein bisschen ihnen beibringen können, ja, vielleicht nicht nur sich so egozentrisch zu sehen und sich dafür einzusetzen, sondern auch ein bisschen Sozialisierung beibringen. Das trifft es, glaube ich, nur, ne? Ein bisschen nach den anderen zu gucken. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwer, die Narzissten zu verändern, bis gar nicht möglich. Als die bildgebenden Verfahren in den 60ern auf den Markt kamen und es möglich war, MRTs zu machen, hat man auch festgestellt, dass Narzissten im Empathiebereich im Gehirn Defizite aufweisen und die Reaktionen da einfach nicht so sind wie in allen anderen Bereichen und das so quasi so ein bisschen degeneriert ist. Und da weiß man natürlich schon, wenn das so ist, dann ist es natürlich schwierig mit Therapie da an der Gehirnstruktur was zu verbessern. Also es ist fast nicht heilbar und dann ist es auch fast nicht kompatibel mit ihm in einer Beziehung zu bleiben.
Wenn die Kinder dabei sind, wie geht man denn dann damit um? Das ist ja noch mal ein vielleicht sogar schwierigerer Fall, wenn es dann
Ja.
eben auch um die Kinder geht. Also was macht man da in diesem Fall? Oder auch vielleicht dann im Fall, wenn man merkt, man möchte davon wegkommen und sich trennen, wie geht man dann damit um, wenn
Also
noch Kinder im
das
Spiel sind?
ist ja, das ist so ziemlich der allerschwerste Part einer Trennung, weil sich vom Narzissten zu trennen ist eh mega schwer.
Ja.
Aber wenn Kinder im Spiel sind, ist es nochmal sehr, sehr schwer, weil zum Beispiel sich auch, wenn wir jetzt mal beim männlichen Narzisst in unserem Beispiel bleiben, Frauen sich überlegen, was macht er, wenn ich gehe? Was tut er mir an? Was tut er den Kindern an? Ne?
Ja.
Stalkt er mich, lauert er mir auf, ne? Schlägt er mich, ne? Was passiert? Dann muss ich meine Kinder zu ihm geben an den Wochenenden. Ja, das passiert aber auch bei Menschen oder Familien, die nur in Anführungsstrichen psychische Gewalt ausüben. Ne? Mütter tun sich dann in dem Fall schwer, die Kinder zu den Narzissten zu geben, weil sie auch Angst haben, dass es psychische Verletzungen bei den Kindern gibt. Und ja, normalerweise würde ich den Menschen sagen, ab ins Frauenhaus. Ja, holt euch da Hilfe. Aber natürlich besteht die Angst. Ja, dass der kommt, ne, dass der nachher, wenn sie wieder da raus sind, auflauert. Ne. Klar, dann gibt es Polizei, dann gibt es Annäherungsverbote, dann darf man erstmal die Kinder nicht sehen, aber langfristig wird wieder dafür gesorgt, dass natürlich die Kinder auch wieder eine Bindung zum Vater bekommen. Und es ist wirklich traurig, inwieweit wir oftmals hilflos daneben stehen und zuschauen müssen, was solche Menschen, damit meine ich jetzt Narzissten, noch für Rechte kriegen, wo man eben auch nicht genau hinschaut, wo man sieht, dass es den Kindern schlecht tut, dass die Angst vor ihrem Vater haben und trotzdem halt eben bei Gericht oder wie auch immer die Umgangsrecht bekommen oder teilweise auch sogar das Sorgerecht komplett oder also die sind ja auch super schlau, ja, die können sich so toll verkaufen vor Gericht, dass eine Mutter daneben blass aussehen kann und dann werden irgendwelche Lügen gestrickt, so nach dem Motto, bei der Mutter können sie sich nicht adäquat entwickeln, weil die Mutter ist zu vorsichtig und zu ängstlich. Wie will man das nachweisen? Jede Mutter ist vorsichtig und ängstlich. Das ist ein Argument, das kann man fast nicht entkräften. Und wenn das dann so ein bisschen zugespitzt wird, dann ist ruckzuck eine Möglichkeit da, wie der Vater dann auch die Mutter wieder zerstören kann oder sich dafür rächen kann, indem er ihr die Kinder wegnimmt. Und da ist es meines Erachtens im deutschen Strafrecht, würde ich mich freuen, wenn es da noch mehr Aufmerksamkeit gibt, eben auch für diese Persönlichkeitsstörung und dass man, wenn man hört als Richter oder Richterin, hier geht es um eine sehr komplizierte Beziehung. Ne? Hier ist Abwertung und alle möglichen Missbrauch, alles Mögliche im Spiel. dass man dann sagt, okay, wir versuchen erstmal ein psychologisches Gutachten zu erstellen, dass sie einfach mehr an Narzissmus denken, ja, und dass diese Menschen wirklich andere Menschen zerstören und dass man da genauer hinschaut, bevor man irgendwelche Urteile trifft. Und natürlich haben die Frauen in dem Fall meistens totale Angst zu gehen und deshalb bleiben die meistens länger und halten einfach auch länger aus und bleiben einfach bei den Kindern in den Beziehungen, weil sie Angst haben, was danach kommt, wird noch viel, viel schlimmer.
Also wenn man es jetzt geschafft hat, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien, ob jetzt mit Kindern oder ohne, ob verheiratet oder unverheiratet, ist ja leider das Problem, dass man dann oftmals aber wieder zurückgeht zu dem narzisstischen Partner. Ja, was für Tipps hättest du oder welche Schritte könnte man befolgen, dass man halt da stark bleibt und nicht wieder rückfällig wird?
Also jeder, der in einer toxischen Beziehung war, weiß, dass er rundherum keine Freunde, keine Familie mehr hat, der in irgendeiner Weise versteht, warum du so lange mit dem zusammenbleibst, weil für alle im Außen mega offensichtlich ist, wie sehr er oder sie dir schadet und du, ja, dir das einfach nicht gut tut und du zerstört wirst und du selber willst es aber nicht wahrhaben. Und das liegt daran, weil in unserem Körper neue physische Prozesse stattfinden. Das heißt, immer wenn der Narzisst dich ganz doll liebt, ne, dann schüttest du ja ganz viel Dopamin und Oxytocin und Serotonin, die ganzen schönen Hormone und Kuschelhormone aus, dann geht es dir gut. Aber immer wenn er dich abwertet, erniedrigt und fertig macht, kommt Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin. Und wenn bei Narzissten ist es immer so, dass er die Beziehung in Extremen hält. Ja? Also er stößt dich weg und zieht dich her. Es ist immer heiß und kalt. Ne? Es ist immer ganz eng und ganz weit. Ganz viel Nähe, ganz viel Distanz. Ne? Und dieses Hin und Her konditioniert sich quasi dann auch über die Jahre oder über die Monate, das geht auch schon nach kurzen Wochen so, in unserem Körper. Und unser Körper weiß, dass es jetzt nun immer eine hormonelle Ausschüttung gibt von Dopamin und Adrenalin. Und danach sehnt er sich nachher immer nachdem es wieder schön war, dann wird wieder Stress gemacht und damit Adrenalin kommt. Und ja, das ist so quasi eine Sucht. Der Körper wird irgendwann nach diesem Wechsel von Noradrenalin und Adrenalin und Dopamin süchtig. Ja, das kennen wir zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel spielsüchtig ist. Ne? Wenn der Körper dann auch, wenn man gewinnt und wenn man verliert, dann kommt man auch in so eine Sucht rein. Oder manche haben das auch zum Beispiel, wenn sie joggen, ne? Dass sie einfach joggen müssen, um eben das Dopamin zu bekommen. Und so ist es eben auch dann in den Körper von den toxischen Beziehungspartnern, insbesondere vom Opfer. Und es sehnt sich halt quasi immer wieder nach dem nächsten Hormon. Ne? Und durch dieses ewige Aus und Ab steigt man nicht so einfach aus. Und man ist so süchtig nach dem Gefühl wie der Fixer nach der Spritze oder der Alkoholiker nach dem nächsten Glas Rotwein. Ja? Und wenn wir dann sagen so, jetzt reicht mir, jetzt hat er genug getan und jetzt bin ich total genervt und jetzt mache ich Schluss, dann geht man, ist mit im Adrenalin und dann sehnt man sich so sehr wieder nach Dopamin und Oxytocin, dass du sagst, oh nein, ich halte es nicht aus und ich vermisse den so und ich muss wieder zurückgehen. Ja? Hier spricht man vom Bonding, von einer emotionalen Abhängigkeit, die über physische Reaktionen im Körper passieren und gehalten werden quasi. Und man sagt, dass das auch nach einer Beziehung bis zu einem Jahr dauern kann, bevor der Körper hormonell wieder normal arbeitet und gesund arbeitet. Und es dauert auch nur ein Jahr, wenn man keinen Kontakt zu seinem Ex-Partner dann hatte. Hat man immer wieder Kontakt, fängt das Jahr immer wieder von vorne an. Also zu deiner zweiten Frage, was kann man tun? Also erstens solltest du richtig gut vorbereitet sein. Dir sollte klar sein, dass du wirklich gehst. Du solltest dir eine Wohnung gesucht haben, wenn du Mama bist und nicht so viel verdient hast, solltest du dich finanziell absichern, dir einen Job suchen. Du solltest einen Freundeskreis aufbauen und ein soziales Netz haben, die dich mit auffangen. Dann solltest du deine Trennung absolut planen, dass du alle Unterlagen hast, die du brauchst, ja, dass du da vorbereitet bist, dass du das, was du für dich mitnehmen willst, auf jeden Fall schon irgendwie nach und nach irgendwo hingeschafft hast. Und wenn der Tag X gekommen ist und du dich trennst, dann hinterlässt du einfach eine halbleere Wohnung oder vielleicht hast du auch noch die Möglichkeit, das mit dem Narzissten zu besprechen, je nachdem, wie hoch seine Anteile sind. Bei hohen Anteilen ist es besser, einfach zu verschwinden und einen Brief und einen Schlüssel hin zu hinterlegen oder wie auch immer. Und dann sagst du erstmal nicht, wo du hinziehst. Bei Kindern ist das was anders, ne? Da kann man dir dann irgendwie Kindesentzug und alles vorwerfen. Da musst du irgendeine Adresse nennen. Und da ist es auch gut, wenn du erstmalig irgendwo hinziehst, wo jemand dich schützen kann. Weil meistens kommt der Narzisst direkt hinter dir her und sucht dich überall, bei deinen Freundinnen, Freunden, Familie und so weiter, ne? Und da ist es gut, dass wenn er dich findet, dass du da nicht alleine bist, dass du da geschützt bist. Ja? Dann, wenn es einigermaßen sicher ist, nach 2, 3 Wochen kannst du in deine neue Wohnung ziehen. Wenn du keine Kinder hast, dann bitte weiß niemals, wo du hingehst. Das heißt, mit dem Auszug blockierst du alles. Du legst dir eine neue Handynummer zu, du gehst bei Insta raus, du gehst bei Facebook raus, du gehst bei Snapchat raus und was es noch alles gibt. Ja, du versuchst dir eine neue E-Mail-Adresse zu machen, du hast eine neue Identität. Er darf dich nicht finden, weil immer, wenn er dich findet, weil er ist auch ein bisschen süchtig nach dir, weil du ihm narzisstische Zufuhr gegeben hast und bist dafür eine sichere Quelle. Und narzisstische Zufuhr muss nicht immer nur sein, oh, ich finde dich so toll und ich liebe dich so, sondern die Reibung, die Diskussion und der Streit ist für ihn auch narzisstische Zufuhr, weil er sich in dem Moment spürt. Deswegen brechen die auch so oft einen Streit vom Zaun, wenn die innere Leere hochkommt und dann provozieren sie dich wegen irgendeinem Krümel, der irgendwo völlig blöder liegt und überhaupt keinen interessiert, nur um sich dann zu spüren. Und dadurch ist er auch ein bisschen süchtig hinter dir her, um dich da nicht zu verlieren. Und er wird immer versuchen, dich zurückzuholen. Und da sind sie halt super, super drin, haben total viele Tricks. Wir nennen das Hoovering, ja. Das heißt, wie so ein Staubsauger saugen sie dich wieder ein, ne, und versuchen halt dann mit typischen Sachen wie: Ach, es war aber doch so schön. Dann schicken sie dir irgendwelche Fotos, um dich wieder einzulullen. Dann sagen sie, sie haben jetzt alles verstanden. Dann versprechen sie dir, in Therapie zu gehen. Das machen sie aber auch nur so lange, bis sie dich zurückgewonnen haben. Dann versprechen sie sich, dich zu ändern. Oder sie provozieren dich, indem sie sagen, ja, du hast eh schon anderen. Ne? Und irgendwie fängst du dann doch wieder an zu reagieren. Und sobald du anfängst zu reagieren, schnappt die Falle zu. Und dann hat er dich wieder. Dann wird er so lange bei dir bleiben, bis er dich wieder bekommt. Und da du ja so süchtig bist, ist das so schwer, ja, wenn du vor einem Alkoholiker sitzt, der trocken werden will und immer mit dem Rotweinglas wedelst, ne, ist es schwer zu sagen, ich trinke das jetzt nicht. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das einfach auch ist, aus so einer toxischen Beziehung auszusteigen. Und helfen tut nur wirklich kompletter Kontaktabbruch. Aber für diese Menschen, die mit Narzissten zusammen sind, das sind immer sehr, sehr empathische Menschen, die ja versuchen, die harmoniesüchtig sind, die versuchen, es dem anderen immer recht zu machen, damit er sich gut fühlt, die trennen sich nicht so. Die trennen sich nicht und sagen, ich melde mich nicht mehr bei dem, so bin ich nicht, das mache ich nicht, das ist nicht meine Persönlichkeit, ist nicht mein Charakter, und dann fühlen sie sich schlecht, bis sie verstanden haben, dass wenn sie kurz Kontakt mit ihm hatten, dass es ihnen danach total schlecht geht. Und irgendwann kommt es hoffentlich an. Aber die meisten, mich eingeschlossen, machen 5, 6, 7 extra Runden, bis sie es verstanden haben und dann nicht mehr zurückgehen. Weil, wenn sie zurückgehen, dauert das so lange, dieses schöne Verhalten von ihm ist wieder ähnlich wie eine Love-Bombing-Phase am Anfang, bis er sich seiner Partnerin oder seines Partners wieder sicher ist. Und dann geht es wieder Demaskierung und er ist wieder genauso ätzend wie zuvor. Und da er sich dir ja nicht mehr ganz sicher sein kann, ist er meistens sogar noch ätzender als zuvor. Und mit jedem Zurückgehen wird es ehrlicherweise nach kurzer Zeit immer noch schlimmer, als es am Anfang oder vorher war. Und ja, das sind so meine Ratschläge, die ich mitgeben würde.
Ja, dieser Satz, geh raus aus dieser Beziehung, das kann ja relativ, ja, hart klingen. Also da gehört ja sehr viel Mut dazu, das dann zu beenden und diesen Satz sich selbst vielleicht so klar zu machen. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die gerade in einer toxischen Beziehung drin ist oder merkt, okay, diese Anzeichen, die passen gerade irgendwie. Aber ich bin jetzt gerade total überfordert. Ich merke das gerade erst, dass ich vielleicht da drin stecke. Was mache ich denn jetzt? Was sind meine ersten Handlungsschritte?
Ja, genau, denn meistens wollen die Leute das ja dann trotzdem nicht wahrhaben.
Genau. Also das ist natürlich das Erste, dass sie sich trauen, hinzuschauen und es vielleicht zumindest in Erwägung zu ziehen. Dann fangen die meisten an. Also ich sage dann immer, setzt euch mit Narzissmus auseinander. Wissen, 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 Wissen bringt dich irgendwann dahin, einzusehen, dass es nichts bringt, dass es nicht gut für dich ist, dass es nicht gesund ist. Und mir hat auch das viele, viele Lesen damals, also bei mir war das so 2010, da gab es noch nicht Podcast und alles. Und ich habe viele Bücher über Narzissmus gelesen. Damals gab es Foren, gibt es heute auch noch, wo man sich austauschen konnte. Und da habe ich viel gelesen. Und das hat mich immer daran gehindert, wieder zurückzugehen. Also ich war auch, nachdem ich dann endlich mal raus war mit mehreren Extraschleifen, war ich auch immer in dieser Sehnsucht und wollte zurückgehen. Ja? Und ich glaube, dass Wissen und Aufklärung absolut hilft, irgendwann in sein System reinzulassen, zuzulassen, dass es nicht besser wird und dass es nicht kompatibel ist, mit diesen Menschen eine wertvolle, bereichernde, hilfreiche, unterstützende Beziehung zu führen. Und dafür haben wir doch Beziehungen. Wir haben doch Beziehungen in unserem Leben, um uns gut zu fühlen und vor allem, um bereichert zu werden. Ja, um den anderen zu unterstützen und um unterstützt zu werden. Ansonsten brauche ich keine Beziehung. Also, das finde ich immer so. Und manchmal frage ich mich, ob das den Menschen da draußen so klar ist, warum sie überhaupt eine Beziehung führen.
Ja, um nochmal auf deine eigene Erfahrung zurückzukommen, vor allem wenn man es geschafft hat, sich zu trennen und sich von der Person zu entfernen. Da hattest du gesagt, dass du dann zu dir selbst finden musstest, so ein bisschen wieder die Identität finden, mehr Selbstliebe zu bekommen. Aber wie schafft man denn sowas? Das klingt noch so abstrakt, wenn man das sagt.
Also ich glaube ganz ehrlich, dass man das alleine nur sehr, sehr schwer schafft. Ja, ich glaube, da darf man wirklich angeleitet werden, weil das Schwierigste, was wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung oder in unserer Persönlichkeit verändern können, ist unsere Identitätsebene. Und wenn wir zum Beispiel schon in der Kindheit erfahren haben, dass wir nicht wichtig sind, dann haben wir als Kind die Identität, ich bin nicht wichtig, und weil ich bin nicht gut genug. So, jetzt kommen Partner, die das ständig bestätigen. Ja, und dann bin ich irgendwann so darauf konditioniert und habe die Identität, ja, mich gibt es und ich tue auch viel für andere Menschen, aber selber bin ich nicht wichtig. Ja, und sich daraus, aus dieser Identität zu lösen und zu verstehen, hey, jeder Mensch bringt schon mit dem ersten Atemzug einen Selbstwert mit für sich, den niemand ehrlicherweise schmälern kann und den jeder in sich fühlen sollte. Nehmen wir mal an, einen Säugling, der auf die Welt kommt, der ist für alle ein Riesenwunder und der trägt einen unfassbar hohen Wert. Und sag mir, an welcher Stelle in seinem Leben sollte er diesen Wert verlieren? Weil er hat noch nichts gemacht. Er war noch nicht lieb, er hat noch nicht geputzt, er hat noch nicht kein Geld verdient, ne? Er hat noch nichts gemacht. Er schreit, er pupst. Und er möchte was zu essen. Und trotzdem hat dieser Mensch einen riesengroßen, unfassbaren Wert für uns. Und das, was bei uns später geschmälert wird, im Laufe der Kindheit schon, ist das Selbstwertgefühl. Und da nehmen wir uns dann immer kleiner und immer schlechter und unser Selbstwertgefühl wird immer schlechter. Und wenn wir wieder zu dem Punkt quasi zurückgehen, zu sagen, ich bin genauso viel wert wie du, Hanna, wie du, Laura und wie alle Hörer da draußen. Und wir uns auch mal, das wäre eigentlich immer noch so ein Traum für mich, dass die ganze Bevölkerung sagt, wir sind alle gleich wert. Es steht keiner drüber, es steht keiner drunter. Weil wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich viel wert. Und wir fühlen das auch. Und hier wieder ins Fühlen zu kommen, dafür habe ich Programme entwickelt, dafür haben auch andere Menschen Programme entwickelt. Ne? Also da ist zum Beispiel ein Tool, das man mal aufschreibt, wie redest du eigentlich mit dir selber? Also mach dir einfach mal klar, was du dir selber erzählst. Wie liebevoll ist das? Wie liebevoll bist du selber zu dir? Denn ganz oft ist es so, dass wir die Stimmen unserer Eltern fortführen, die wir als Kind gehört haben, dass wir die Stimmen unserer Partner oder Ex-Partner in unserem Kopf fortführen. Und da können wir natürlich nicht in die Selbstliebe kommen. dann finde ich ein total schönes Tool, bitte mal deine besten Freundinnen, deine Familie, deine Kolleginnen darum, dir eine Postkarte zu schreiben mit den Dingen, die sie einfach an dir mögen. Manchmal ist es nämlich wichtig, dass wir von außen noch erfahren, wie die Fremdwahrnehmung ist. Die ist häufig ganz, ganz anders als die Eigenwahrnehmung. Und wenn du 10 Postkarten kriegst, wo auf allen Postkarten draufsteht, du bist humorvoll oder gut aussehend oder liebevoll, dann darfst du das glauben, weil 10 Leute irren nicht. Und dann ist es plötzlich da und dann kann ich sagen, oh Mensch, wenn mir 10 Leute schreiben, ich bin so liebevoll, dann muss ich doch auch liebevoll sein. Und dann lasse ich das jetzt mal zu.
Ja, ich bin noch total geflasht von deinen Antworten, von dem, was du gesagt hast. Also das hat mir auch teilweise selbst die Augen geöffnet. Also ich fand das ganz, ganz stark und auf jeden Fall auch danke für deine Offenheit, auch von deiner eigenen Erfahrung zu erzählen und auch so gute Ratschläge zu geben.
Ja, wirklich. Also danke, dass du auch so dein Wissen mit uns jetzt geteilt hast.
Ja, lieben, gern vielen Dank auch für eure spannenden Fragen. Mir hat es voll viel Spaß gemacht. Ihr habt es richtig gut gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt bei euch.
Ja, Hanna, das war mal aufschlussreich.
Ja, also das, was wir erfahren haben aus den Gesprächen mit der lieben Nicole und der lieben Katja, also das hat mich sehr beeindruckt. Das hat auch mein Wissen sehr bereichert. Ich bin total geflasht, was wir da alles erfahren haben.
Ja, ich auch auf jeden Fall.
Und auch manche Momente haben mir selbst auch die Augen geöffnet, worauf man achten kann und soll und welche Verhaltensmuster es auch generell gibt, vor allem hinsichtlich Narzissmus. Also da wusste ich auch sehr wenig drüber im Vorfeld und deswegen, ich fand es mega interessant.
Vielleicht dazu noch, ich hätte ja dann noch ein paar Buchtipps.
Ja,
zum Buchtipps. Beispiel jetzt natürlich, wir hatten die Katja ja da im Gespräch und sie hat ja auch das Buch geschrieben, Raus aus der narzisstischen Beziehung, wie es dir gelingt, dich aus deiner emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Das ist auf jeden Fall ein super Buch jetzt für Leute, die gerade vielleicht Hilfe benötigen und in einer toxischen Beziehung feststecken oder sich gerade daraus lösen wollen oder sich daraus befreit haben und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, dann kann ich jedem nur dieses Buch empfehlen, weil es auf jeden Fall sehr viele gute Tipps gibt. Auch das ganze Live-Coaching-Programm von Katja, es ist einfach nur beeindruckend. Ich finde es auch super, dass sie das so jetzt macht aus ihrer eigenen Erfahrung und dann so diesen Weg gegangen ist. So, Mensch, ich werde jetzt nochmal psychologische Beraterin. Ich fand das einfach super.
Genau, dann haben wir noch das Buch Genug ist genug, Narzissmus, Egozentrik und emotionaler Missbrauch, wie toxische Beziehungen entstehen und wie sie sich daraus lösen können, von Silke Grunwald und Almut Siegert.
Ja, genau, denn dieses Buch befasst sich halt mit verschiedenen Experteninterviews, die darin aufgereiht sind und auch sehr viel über Narzissmus einem verraten. Und zum Schluss am besten noch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, denn darin lernt man nochmal sehr viel über sich selbst, über sein inneres Kind und wie man Problemsituationen bewältigen kann und auch sich selbst eben mehr liebt. Das wären die Buchtipps.
Generell als Fazit würde ich auch nochmal betonen, was ich total super finde, dass wir auch so offen darüber reden können. Und das ist ja genau das, was wir auch erzielen wollen, eben dass es kein Tabu mehr bleibt, sondern man da wirklich offen drüber reden kann, dass es Angebote gibt, auch wenn man Hilfe braucht und man selbst darüber mehr erfahren möchte und dass das Thema einfach mehr diskutiert wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Genau.
Und ich hoffe, dass wir das damit erreichen können.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich finde auch, dass Nicole und Katja da einen ganz großen Beitrag jetzt in unserer Folge geleistet haben.
Ja,
sehr, auf jeden sehr Fall. Sehr viele wertvolle Informationen waren dabei.
Ja, auf jeden Fall. Auch ich persönlich habe jetzt super viel gelernt in den Gesprächen und jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich demnächst irgendwen kennenlerne, dann werde ich mal von meiner toten Katze erzählen.
Okay, stimmt. Das war sogar im Nachgespräch, das war jetzt ja gar nicht mehr drauf mit im Interview, das haben wir erst hinterher noch erfahren, hat Katja dann nochmal ganz sinnvolle, wertvolle Tipps gegeben, wie man jetzt einen Narzissten erkennt. Möchtest du die Punkte gerade nochmal dann sagen, wo du sie gerade angesprochen hast?
Genau. Zum ersten Punkt gehörte, dass man nämlich die Empathie austestet. Dann kann man die Situation einfach nutzen und dann vielleicht von seinem nicht vorhandenen toten Haustier erzählen und wie traurig das war und genau, und dann erstmal abwarten, wie dann die Person reagiert. Dann der zweite Punkt, das war, dass man ja die Person vielleicht mal kritisiert und schaut, ob die Person eben die Kritik an sich selbst aushalten kann. Und der dritte Punkt war, dass man
schaut, ob die Person nur von sich redet.
Genau, schaut, ob die Person eben nur von sich redet oder ob eben auch Interesse an mir vorhanden ist und auch mal ein bisschen was ja, zu mir kommt.
Genau, das waren halt auch nochmal echt drei coole Tipps, die wollten wir euch nicht vorenthalten.
Genau, das war dann ganz lustig, wenn man sich vorstellt, wenn man demnächst jemanden kennenlernt und dann von der toten Katze
erzählt. Dem toten Wellensittich oder dem toten Fisch.
Ja, genau. Je nachdem. Dann mal schauen. Dann nur nicht lachen. Man muss.
Genau, Hannah.
Man muss die Trauer aufrechterhalten. Ja, das war's dann jetzt mit unserer Folge.
Wir hoffen, dass ihr vielleicht auch ein paar wertvolle Sachen daraus gezogen habt und ein paar Dinge mitnehmen könnt für euer Leben.
Wie wir das auch jetzt gemacht haben.
Wir hoffen, wir konnten vielleicht auch sogar dem einen oder anderen damit helfen und dass ihr jetzt alle ein bisschen offener mit dem Thema vielleicht umgeht, denn genau das wollten wir ja erreichen.
Genau.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Du willst auch Tabus brechen? Dann sprich darüber, egal ob beim Abendessen, in der Bahn oder mit deinen Freunden. Natürlich auch mit uns. Schreib uns einfach eine Nachricht über Instagram an tagger_de.